ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Es ist ein kleiner Staat, diese Republik Moldau, aber einer, der in letzter Zeit immer mal wieder in den Schlagzeilen war, wegen der Bedrohung durch Russland. Auch darüber wollen wir gleich reden, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Aber eigentlich wollen wir uns natürlich diesem kleinen und sehr feinen Urlaubsland Moldau nähern. Und das mit dem Nachtzug, alleine schon ein Erlebnis. Das erzählt uns jetzt Valentin Beige. Hallo Valentin.
Hallo Udo.
Valentin, Gegensätze im Nachtzug, Gegensätze im Land. Hast du deine Reportagen aus Moldau überschrieben? Weiß ich jetzt jedenfalls so. Fangen wir mal mit dem Nachtzug an. Ist das ein ganz besonderer Nachtzug?
Das ist tatsächlich ein ganz besonderer Nachtzug. Das sind alte Wagen, die damals noch in der DDR gebaut wurden, sowjetische Wagen. Und das Besondere ist zum Beispiel daran, in diesem Wagen wird es nur warm, wenn der Schaffner heizt. Also als wir eingestiegen sind, haben wir gesehen, vor diesem Ofen, da standen tatsächlich noch volle Kisten mit Holz, mit Kohle. Und als wir am nächsten Morgen ausgestiegen sind, waren die leer. Das heißt, er muss geheizt haben. Und es war auch schön warm in diesem Nachtzug.
Und es war warm im Nachtzug.
Oh ja, es war sehr warm.
Was sind denn die Gegensätze im Nachtzug?
Also wir sind in die Bar gegangen. Dieser Nachtzug hat eine Bar. Und das war total skurril. Du gehst da rein und dann spielt der Barkeeper mit dem Nachtzugschaffner ein Brettspiel. Die Musik dazu kommt aber aus der Bluetooth-Box. Und du siehst einfach diese Jahrhunderte, die da wirklich aufeinander prallen. Dieser Nachtzug ist aus dem letzten Jahrhundert oder vielleicht eigentlich sogar schon aus dem letzten Jahrtausend. Und die Bluetooth-Box, die war erst ein paar Jahre alt. Und das sind diese Gegensätze, die einfach so irre sind in diesem Zug.
Wir sind ja jetzt mit dir auf dem Weg nach Moldau. Deine Empfehlung, unbedingt mit diesem Nachtzug fahren?
Ich würde es schon empfehlen, ja. Dieser Nachtzug, der ist ziemlich speziell. Du reist natürlich auch sozusagen auf dem Landweg aus der EU aus und in ein Nicht-EU-Land ein. Das heißt, Grenzkontrolle nachts um 3. Das ist eine kurze Nacht und wenn du diese ganze Grenzkontrolle hinter dich gebracht hast, dann bekommt dieser Zug noch neue Drehgestelle. In Moldau sind die Schienen ein Stück breiter wie im restlichen Europa und das heißt, dieser Zug wird nachts einmal komplett auseinandergebaut. Dann werden die Wagen hochgehoben, alte Drehgestelle weg, neue Drehgestelle ran, Wagen wieder drauf, Zug wird zusammengebaut und rollt weiter und wir hingen an der Scheibe und waren total neugierig. Es war eine sehr kurze Nacht, aber eine sehr, sehr schöne Nacht.
Bist du da in so einem schönen Abteil mit Bettzeug und allem oder in der Holzklasse unterwegs?
Also wir haben uns den Schlafwagen gegönnt. Also dieser Zug hat eigentlich nur Abteile. Du gehst da sozusagen rein, hast links eine Bank und rechts eine Bank, sehr schön bezogen. Hast eine Blümchendecke auf dem Tisch liegen. Du musst dann dein Bettzeug selbst beziehen. Das Kissen ist ein bisschen versteckt unter der Bank. Die Decke liegt oben. Und dann bekommst du Blümchenbettwäsche und musst das selbst beziehen. Und ich nenne ihn auch liebevoll den Blümchenexpress, weil draußen im Gang hingen noch Plastikblümchen an den Fenstern.
Valentin, jetzt fahren wir also mit diesem Blümchenexpress, aber wo steigen wir ein und wo steigen wir wieder aus?
Also wir sind in Bukarest eingestiegen, dieser Nachtzug fährt von Bukarest bis Chișinău. Er fährt um 19 Uhr dort los und kommt dann am nächsten Morgen um kurz nach 8:30 in Chișinău an.
Jetzt also mit dir nach Chișinău, aber vorher noch mal ganz kurz die Frage, Republik Moldau, kommt ja auch nicht jeder drauf, was hat dich da gereizt?
Also ich wollte schon ganz lange nach Moldau mal reisen, ich komme ja selber aus einem kleinen Weindorf bei Würzburg, habe selber einen ganz, ganz, ganz kleinen Weinberg und ich finde also alles, was Wein hat, total spannend und Moldau hat ziemlich viel Wein und mich reizte dieses Land schon ganz lange und dann hat es sich letztes Jahr so zufällig ergeben und dann habe ich gesagt, jetzt aber, jetzt muss es sein.
Und vom Wein hören wir gleich ja auch noch. Rein in die Stadt nach Chișinău mit Valentin Beige.
Stadtführer Dimitri zeigt uns seine Lieblingskreuzung in Chișinău. Genau hier treffen viele unterschiedliche Jahrhunderte aufeinander. Auf der einen Seite ein fünfstöckiger Plattenbau, unten mit hippen Café. Auf der anderen Seite die rumänische Botschaft in einem Altbau. Und dann wiederum ein rumänisch-moldauisches Kulturinstitut, auch ein Altbau aus hellen Steinen. Der Eingang führt durch zwei weiße Säulen.
Because we have such corners in or crossroads in Chișinău, which combine.
Weil wir in Chișinău solche Ecken oder Kreuzungen haben, die in einer Ecke einer Kreuzung drei Epochen vereinen. Es könnte also das Ende des 19. Jahrhunderts sein und auch ein typischer sowjetischer Wohnblock sowie etwas Modernes, wie Urban, Modern Urban oder wir können sagen ein Café im Hipster-Stil. Und diese Kombination gefällt mir, weil sie ein sehr anschauliches Beispiel für Moldawien ist. Denn Moldawien war immer Teil verschiedener Zivilisationen, Imperien. Und auch jetzt ist Moldawien in der Mitte zwischen Ost und West, wie es historisch immer war. Deshalb finde ich es sehr interessant, diese Eigenschaft von Moldawien, von Chișinău zu sehen, zu erzählen und zu unterstreichen.
Chișinău ist eine Stadt, die sich laufend weiterentwickelt, neu entdeckt, sich und seine Besucher selbst überrascht. Dimitri zeigt uns eine alte Straße, die zufällig bei Bauarbeiten gefunden wurde. Kopfsteinpflaster, ein paar Zentimeter tiefer gelegt als der Gehsteig. Bäume am Straßenrand.
So it's paradox. So when they renovate street, our
also als sie die Straße renovierten, stellte unser Rathaus fest, dass hier früher eine alte Steinstraße war, wie die typischen Straßen europäischer Städte im 19. Jahrhundert. Und lokale Aktivisten, Stadtaktivisten sagten, oh, lasst uns diese authentische Straße erhalten und weiterentwickeln, weil wir einen Mangel an solchen Straßen haben.
Diese alten Straßen sind ein Hinweis auf das alte Chișinău, das Chișinău vor der Umformung durch die Sowjetunion. Heute gibt es hier Straßen im Quadrat, rechte Winkel, breite Straßen. Das ist eines der ersten Bilder von Chișinău vom Bahnhof kommend. Dabei hat die Stadt eine lange Geschichte. Es gab sie wohl schon im 15. Jahrhundert, sagt Dimitri. Auch wenn es keine Bauten aus dieser Zeit mehr gibt. Dafür ganz viele aus der Sowjetunion. Besonders schön anzuschauen sind sie nicht. Dafür gibt es aber noch eine wahre Überraschung. Ein ganz anderes Bild von Chișinău zeigt sich in der Altstadt. Praktisch ein Dorf. Mitten in der Stadt. Kleine einstöckige Häuser neben zweistöckigen Häusern mit kleinen Gärtchen. Es ist urgemütlich hier.
Historical Chișinău, Old Chișinău, it's two cities.
Ja, Chișinău. Es sind zwei Städte im Zentrum. Eine ist besser bekannt. Es ist eine Straße wie der geschäftige, laute Teil des Stadtzentrums, erbaut im 19. Jahrhundert und mit regelmäßigen Straßen. Aber die andere ist das ursprüngliche Chișinău, wo Chișinău einst ein Dorf war und dann eine kleine Stadt mit unregelmäßigen Straßen. Leider haben wir dort keine Gebäude aus dieser Ära, fast keine, vielleicht zwei Kirchen. Aber die Straßen haben immer noch die gleiche Form und man kann die Atmosphäre des alten Stadtteils spüren. Und es ist sehr ruhig. Es sind ein oder zwei Stockwerke hohe Gebäude, private Gebäude. Und es befindet sich im Zentrum von Chișinău. Aber es fühlt sich an, als wäre man in einem Dorf oder Vorort oder am Rand der Stadt. Also, ich mag diese sehr ausgeprägte Eigenschaft von Chișinău, dass wir zwei Städte in der Stadt haben.
So, I like this very bright characteristic of Chișinău, that we have two cities in the city.
Überhaupt Kirchen. Davon gibt es in Chișinău eine ganze Menge. Rund 90% der Menschen in dem Land sind christlich-orthodox. Mitten in der Stadt, dort mitten in einem Park, steht eine der eindrucksvollsten Kirchen in Chișinău. Ganz in Weiß. Die Kathedrale der Geburt des Herrn. Innen ist sie pompös, mit viel Gold. In der Zeit der Sowjetunion war die Kirche ein Ausstellungsraum. Erst seit 1991 finden hier wieder Gottesdienste statt. Es ist eine Kirche, die in Chișinău sofort ins Auge fällt. Sie steht in einem Park. Und überhaupt ist Chișinău eine sehr grüne Stadt. Neben der Kathedrale, neben dem Parlament, überall schaut etwas Grünes heraus.
Valentin, wie man deine Schilderung ebenso gehört hat, ist Chișinău so eine Art Weltstadt in klein?
Das kommt jetzt darauf an, wonach du mich fragst. Also wenn es um die Bebauung geht, dann tendenziell eher nicht. Das ist eine alte sowjetische Stadt mit sehr rechtwinkligen Straßen, vielen alten Bauten, vielen alten zerfallenen Bauten. Wenn es um die Menschen geht, die dort leben, die du dort treffen kannst, dann schon eher. Es sind dort Menschen, die sprechen verschiedene Sprachen. Es gibt verschiedene Cafés. Du kannst für ein Frühstück Geld ausgeben, wie zum Beispiel hier in Hamburg, oder halt schicke Weinbars besuchen. Die Menschen, die du dort triffst, die sprechen auch ganz verschiedene Sprachen. Wir haben jemanden kennengelernt direkt nach der Ankunft, der sprach Deutsch. Und es kam uns sehr entgegen. In Chisinau musst du nämlich das Busticket im Bus kaufen und kannst nur bar bezahlen. Wenn du aber ohne die Währung dort ankommst, die Lei, dann kannst du auch nicht bezahlen. Und wir haben einen sehr netten Mensch getroffen, der eine Zeit lang in Kassel gelebt hat und dementsprechend Deutsch gesprochen hat. Der hat uns die Fahrt gesponsert, weil sonst würden wir immer noch in Chisinau am Bahnhof stehen.
Also, Weltstadt Chisinau, haben wir uns jetzt drauf geeinigt. Moldau, in den Nachrichten habe ich am Anfang gesagt, weil ja Moldau in die EU möchte und gleichzeitig ja Russland, ich sag's mal ganz vorsichtig, seine Fühler ausstreckt, da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ist die Republik gespalten in der Frage?
Also es fängt eigentlich schon an bei der Frage, welche Sprache sprechen die Menschen dort? Und es gibt viele Menschen, die sprechen Russisch und es gibt viele Menschen, die sprechen Rumänisch. Es gibt auch viele Menschen, die sprechen beides. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, dieses Land ist ziemlich gespalten. Auf der Frage, wo wollen wir hin? Wie fühlen wir uns? Fühlen wir uns mehr russisch? Fühlen wir uns mehr europäisch? Und ich glaube, das kann man nicht ganz klar sagen. Dieses Land ist nämlich einfach gespalten und sucht, glaube ich, selber gerade noch seinen Weg. Wo will es eigentlich hin?
Und dann gibt es hier auch noch Transnistrien, diese russisch dominierte Teilrepublik, so nenne ich das mal. Welche Rolle spielt Transnistrien?
Also Transnistrien ist im Osten des Landes an der Grenze zur Ukraine. Das ist ein Teil des Landes, in dem auch russische Streitkräfte eben sind. Du merkst das im Land Moldau eigentlich überhaupt nicht. Du merkst es nur, wenn du an der Grenze entlang fährst. Ich bin ein Stück an dieser Grenze entlang gefahren, das ist ein Fluss. Und du siehst das wirklich nur an den Brücken. Da steht mal ein Panzer, da stehen Grenzbeamte. Und ich kenne Menschen, die rübergefahren sind nach Transnistrien. Ich habe mich das mit einem ARD-Mikrofon in der Tasche nicht so ganz getraut. Und die sagen, das ist praktisch ein sowjetisches Museum. Und was wir dort auch gehört haben, ist, große Teile der Wirtschaft in Moldau oder der Industrie sind in Transnistrien. Und dieses Modell Transnistrien fußte ja darauf, dass die ganz viel Öl aus Russland bekommen haben. Und Russland drehte diesen Ölhahn schon so langsam zu, dass Transnistrien sich jetzt auch gerade selber fragt, wer sind wir und wo wollen wir hin und wie geht das eigentlich weiter? Und wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, so haben wir es dort gehört, der Parlamentswahl im September. Es gibt auch Menschen in Transnistrien, die für die pro-europäischen Parteien gestimmt haben. Und es gibt ja in Moldau noch eine teils autonome Region, Gagausien, das ist im Süden von Moldau. Da ist es nicht ganz so extrem, aber Moldau hat eigentlich mit Transnistrien und mit Gagausien zu kämpfen und hat sozusagen zwei teils autonome Regionen. Was, glaube ich, auch ganz spannend wird, wenn wir dann wirklich über den EU-Beitritt reden, wenn der wirklich, wie es angepeilt ist, in 2 Jahren sein sollte, das wird spannend.
Ja, im Moment ja gar kein ganz großes Thema, weil alle Augen auf die Ukraine gerichtet sind. Das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Noch einmal nachgefragt. Wir sind mit dir in den hippen Bars in Chisinau. Sind da jetzt so die Europa-Anhänger? Ist da die Stimmung entsprechend oder kann man das auch nicht so pauschal sagen?
Ich glaube, das kommt darauf an, mit wem du sprichst. Wenn du in Chisinau bist, da findest du ja wirklich alles. Wir waren in einer schicken Weinbar, wir waren aber auch in der völlig abgeranzten Keller-Rockbar. Es kommt wirklich darauf an, an welchem Tisch du landest und mit wem du da sprichst. Und es gibt Menschen, also wir hatten in der Gruppe, mit der wir unterwegs waren, auch Menschen, die haben Russisch gesprochen. Und die haben sich dann auch mit den anderen Menschen dort viel leichter unterhalten können, weil die halt zum Beispiel auch kein Englisch konnten. Es kommt, wie gesagt, darauf an, ganz wen du triffst. Und diese Stimmung in diesem Land oder Transnistrien, ich glaube, ganz viele Menschen fragen sich das auch. Wie geht das mit Transnistrien weiter? Und weil du gerade die Ukraine angesprochen hast, das fand ich auch ganz spannend und hat jemand erzählt, die Menschen in Moldau helfen den Menschen in der Ukraine, wo sie können, weil sie sagen, die Ukraine kämpft für uns mit. Moldau wird zu 2 Dritteln von der Ukraine umschlossen, zu 1 Drittel von Rumänien. Und wenn die Ukraine fällt, dann könnte Moldau der nächste Staat sein. Das sind zumindest Ängste, die diese Menschen dort haben.
EU haben wir schon ein paar Mal erwähnt, das Interesse Moldaus an der EU. Und Moldau hätte der EU auch einiges zu bieten, guten Wein beispielsweise.
Es ist laut, es regnet in Strömen. Und trotzdem ist es proppenvoll bei den National Wine Days in der moldauischen Hauptstadt Chisinau Anfang Oktober. Links und rechts an einem großen Platz mitten in der Stadt reiht sich Zelt an Zelt. Mehrere hundert Meter lang steht Winzer neben Winzer neben Winzer. Jeder hat hier ein kleines Weingut aufgebaut. Auch der Winzer Ion Luca.
Wein ist ganz wichtig für Moldau. Mehr als 200.000 Menschen leben von Wein. Ob das die Glasfabrik ist oder der Winzer, der die Trauben macht. Wein hat einen nationalen Feiertag und heute wird mit dem ganzen Land einfach gefeiert. Groß und klein feiern wir heute, was 200.000 Menschen machen. In Chișinău, auf dem zentralen Platz, aber auch überall in Moldau. Alle Betriebe haben heute offen. Leute aus der ganzen Welt kommen nach Moldau. Es ist das einzigste Wochenende, wo es keine einzige freie Zimmer in den Hotels in Chișinău gibt.
Ion Luca spricht Deutsch, weil er vieles rund um den Wein in Deutschland gelernt hat. Er hat viele Jahre auf einem Weingut in Baden gearbeitet. Die Winzer in der Republik Moldau müssen viel exportieren. Die Rebfläche ist ungefähr so groß wie in Deutschland, sagt er. Alle Winzer exportieren deswegen Ion Luca in 15 Länder.
Gestern ist unsere erste Palette nach Frankreich gegangen. Habe ich nicht gedacht, dass wir auch nach Frankreich was verkaufen werden. Aber viel in Asien, Nordeuropa auch. Südkorea, Japan sind unsere wichtigsten Märkte. Norwegen geht gut. Ein bisschen was geht gut in Portugal auch. Die haben auch viele Weine, aber wir verkaufen auch gut in Portugal. UK, Rumänien natürlich viel.
Viele andere Winzer haben lange Jahre viel Wein nach Russland exportiert. Der Wein und Russland. Das war eine gute Kombination. Bis 2006. Dann brach der russische Absatzmarkt komplett ein. Russland verhängt ein Embargo auf Wein aus Moldau. Ein schwerer Schlag für die Weinbranche in dem kleinen Land. Manche Winzer sagen, das Embargo sei willkürlich gewesen. Aber Russland hat kaum noch Weine aus Moldau ins Land gelassen. Die Winzerinnen und Winzer in Moldau mussten sich also neu erfinden. Und so entstand die Idee, Weine statt nach Osten in Richtung Westen zu exportieren und ordentlich an der Qualität zu schrauben.
Und für uns Wein ist eben ein bisschen mehr. Es ist nicht nur ein Produkt, es ist nicht nur eine Beschäftigung. Bei uns auf viel Leidenschaft auf jeden Fall.
10,5 Hektar Weinberge bewirtschaftet er. Sein Weingut liegt wenige Kilometer nördlich der Hauptstadt Chișinău. Und er glaubt, dass für die Winzerinnen und Winzer in Moldau die EU ein riesiger Absatzmarkt ist.
Deutschland zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Deutschland hat 100.000 Hektar Wein, aber Deutschland importiert viel mehr Wein. Deutschland braucht diesen Wein. Und für uns, solche Märkte, wo dein Produkt entscheiden wird, ob du gut oder schlecht wirst, ob du verkaufst oder nicht verkaufst, aber nicht politisch. Das sind die Märkte, die uns gut gefallen. Deutschland ist fast immer der größte Importland für Wein in Europa. Deswegen, ja, solche Märkte sind für uns wichtig.
Wein aus Moldau, eine lange Tradition. Im Jahr 1359 wird Moldau als unabhängiges Land gegründet. Und der Weinanbau ist letztendlich eine List. Denn Moldau war lange Zeit unterjocht, konnte sich kaum entwickeln. Unter dem türkischen Reich hatten findige Moldauer die Idee. Sie bauten Wein an. Denn Muslime in der Türkei dürften den nicht trinken. Und dann, das war die Idee, müssten sie von ihren Erzeugnissen nichts abgeben. Wenige Meter von den National Wine Days entfernt liegt die Vinothek in Vino, mitten in der Hauptstadt an einer vierspurigen Straße. Eine schmale Treppe führt in den ersten Stock. Mihai Druta hat hier vor 10 Jahren eine Vinothek eingerichtet. Nur Weine aus Moldau, in den vielen Regalen aus Holz, Flasche neben Flasche neben Flasche. Weine ohne Ende. In der Mitte ein großer Tresen. Mihai Druta schenkt einen Wein aus Moldau ein.
We have a nice sparkling from local grape variety, Fetească Regal.
Wir haben einen netten Perlwein von einem lokalen Weingut, unser Hauswein. Wir servieren ihn nur hier. Sehr charmant, nichts Klassisches. Unsere Gäste mögen ihn sehr.
It's quite popular here. Our guests are enjoying this kind of sparkling.
Und auch Mihai Drutas Familie macht schon lange Wein. 24 Hektar Weinberge haben sie, meist Sauvignon und Chardonnay. Einige der Weine seiner Familie stehen auch hier in der Vinothek im Regal. Und er zieht eine schöne Verbindung zwischen den Weinen in Moldau und den Menschen.
The wines of Moldova are very friendly. like people. Because we have a lot of fruit aromas.
Die Weine aus Moldawien sind sehr freundlich, wie die Menschen. Wir haben viele Fruchtaromen, einen schönen Geschmack, sie sind unkompliziert und das ist unser Merkmal. Sie sehen auf der Karte, dass wir drei Weinbauregionen haben. Süd, Valo Trajan und Stefan Woda, die sehr fruchtige Weine hervorbringen. Und die Region Kordro, die unsere schönen Schaumweine und schönen Weißweine hervorbringt. Die sind sehr leicht und einfach zu trinken, nicht sehr schwer. Und das ist das Profil unserer Weine.
Not very heavy. So this is the profile of our wines.
Er ist auch Weinsommelier, so wie Dumitru Koslet. Zusammen betreiben die beiden die Vinothek. Sie wollen Weine aus Moldau größer und bekannter machen. In diesem Jahr finden in Portugal die Weltmeisterschaften der Weinsommeliere statt. Dumitru Koslet reist hin und will für Moldau möglichst weit kommen. Zwischen schüchtern und stolz sagt er dann, er sei der Beste.
I am the best.
Ursprünglich hat er als Kellner angefangen. Und als die Gäste ihn dann zum Wein ausgefragt haben, hat er sich erst wissend drauf geschafft, festgestellt, dass ihm das taugt und saugt jetzt alles Wissen über Weine auf, was er kriegen kann. Die Ausbildung zum Weinsommelier hat ihn nicht nur eine Menge Zeit gekostet, aber...
I have my motivation.
Ich habe meine Motivation und ich hatte eine schwierige Kindheit, die mich dazu bringt, viel zu ackern. Und ich stelle den Wein über Qualitätszeit mit den Liebsten. Also, um der Beste zu sein, müssen wir sehr, sehr viel ackern.
Especially in so many cases, we have to grind like a lot.
So wie viele andere Winzerinnen und Winzer in Moldau. Gemeinsam wollen sie es schaffen, dass Moldaus Weine eine Zukunft haben in Europa.
Valentin, muss man gut vorbereitet sein, wenn man nach Moldau reist, oder erschließt sich das so alles so auf dem Weg praktisch, entlang des Weges?
Also ich würde schon empfehlen, mich vorher ein bisschen einzulesen. Ich war vor meiner Reise im Buchladen und der hat mich erstmal mit großen Augen angeguckt. Moldau? Und dann hat er seinen PC angeschmissen und er hat exakt drei taugliche Bücher gefunden. Es gab einen Reiseführer und zwei Erzählbände und das sagt schon ziemlich viel darüber, wie viele Menschen dorthin reisen. Und was vielleicht auch noch eine gute Idee wäre, wäre ein Korkenzieher. Viele Weinflaschen in Moldau haben nämlich noch tatsächlich den Korken oben drin. Und ohne Korkenzieher wird es sehr schwierig. Google hat viele schöne Ideen, wie man eine Weinflasche mit Korken aufkriegt. Den Flaschenhals zu föhnen zum Beispiel, weil dann würde sich der Flaschenhals weiten und man könnte den Korken rausziehen. Was soll ich sagen, wir haben es ausprobiert, ist keine gute Idee. Ja. Letzten Endes mussten wir den Korken einfach in die Flasche reinhauen.
Also Korkenzieher mitnehmen, wie gut, dass wir diese Sendung machen. Das hier kommt alles raus. Ne? Wie sieht es mit der Sprache aus? Was muss man da mitbringen? Geht es mit Englisch?
Es kommt drauf an, wo du bist. Und es kommt drauf an, mit wem du sprichst. Da wären wir wieder bei der Frage. Also in Chisinau ist alles gar kein Problem. Da kommst du mit Englisch sehr, sehr weit. Sobald du aus Chisinau rausfährst und auf dem Land bist, kann schon sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die sprechen dort wirklich nur Rumänisch und oder Russisch und dann kommst du mit Englisch nicht weit. Was natürlich mal eine schöne Idee ist, ist Google-Übersetzer. Das haben wir dort auch ganz oft gemacht, dass du eingetippt hast, ich hätte gerne. Und dann haben die das auch verstanden, haben dann auch ihre Antwort eingetippt. So kommt man sehr, sehr weit. Was mich tatsächlich überrascht hat, war Stichwort Sprache. Die Grenzbeamtinnen und Beamten an der Grenze, das war ein bisschen grenzwertig. Die haben uns zum Teil nicht auf Englisch verstanden. Aber vielleicht haben wir auch nur die Falschen erwischt.
Du hast ja gerade das Land erwähnt, durch das du auch gereist bist. Und es geht ja nicht nur um Chisinau. Was ist ein Muss? Mal eben so ein ganz kurzer Rundgang.
Auf jeden Fall würde ich ein paar verschiedene Weingüter besuchen. Es gibt dort viele Weinsorten, von denen ich noch nie gehört hatte, die auch wahrscheinlich nur dort wachsen. Es gibt wunderschöne Landschaften. Ich würde auf jeden Fall die Wanderschuhe mitnehmen, viel spazieren gehen dort, viel von diesem Land sehen. Es ist ganz, ganz spannend. Wenn du in manchen Ecken von Chisinau bist, du denkst, das ist, könnte jede europäische Großstadt sein. Und dann fährst du raus aufs Land und dann hast du völlig unterschiedliche Straßen. Wir hatten alles zwischen super fein neu geteert und die letzte Buckelpiste, wo eigentlich eine getretene Kupplung und Rollen fast schon zu schnell war. Und dieses Land zu sehen, diese Gegensätze zu sehen und auch einfach mal rechts ranzufahren, mit den Menschen dort zu sprechen, das ist echt, echt spannend. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, dieses Land wirklich komplett zu bereisen und mehr zu sehen als Chisinau.
Dann jetzt mal weiter auf die Reise mit Valentin Beige nach Orhei.
Die Aussicht ist gigantisch. Auf einem Felsvorsprung stehen wir wenige Zentimeter von einem Abhang entfernt. Bestimmt 30 Meter geht es nach unten. Hinter uns ragt steil eine Felswand empor. Wir sind in Old Orhei, eine Autostunde nordöstlich von Moldaus Hauptstadt Chișinău.
Dies ist eine natürliche Festung. Diese scharfen Klippen, steile Klippen, die vom Reutfluss geformt wurden, der in 16 Kilometern in den Dniester fließen wird. Und dann wird der Dniester ins Schwarze Meer fließen. Seit dem Paläolithikum, dem späten Paläolithikum, das vor 40.000 Jahren liegt, war dieser Ort besiedelt. Archäologen haben Schichten verschiedener Zivilisationen und Menschen gefunden, die hier lebten.
Late Paleolithic or Stone Age, Late Stone Age.
Angela Grubschek ist Historikerin. Die gebürtige Moldauerin kam nach einigen Jahren in den USA zurück in ihr Heimatland und arbeitet jetzt daran, diese wunderschöne Region zum UNESCO-Welterbe zu machen. Die Region Orhei ist nämlich die einzige Region Moldaus, die auf der Anwärterliste steht. Vor 40.000 Jahren siedelten hier die ersten Menschen. Heute stehen hier nur noch wenige Bäume, aber vor vielen hundert Jahren war das noch ganz anders. Da hätten wir diesen gigantischen Ausblick nie gehabt, vor lauter Bäumen.
Und ganz Orhei zu dieser Zeit, all diese Klippen waren wirklich auch von Wald bedeckt. Es waren also nicht nur Höhlen. Diese Höhlen waren für das, würde ich sagen, bloße Auge unsichtbar. Also wussten nur sie, wo das war. Und dieses Kreuz war ein Punkt, das, ich meine, genau wissen wir nicht, wer es gebaut hat und wann. Es gibt einige, wie soll ich sagen, Vermutungen, Annahmen von Archäologen und Historikern, dass es auch aus dem Mittelalter, dem 14., 15. Jahrhundert stammt. Und es war ein Zeichen dafür, dass darunter ein Kloster ist. Denn weißt du, das Kloster war wiederum auf der Klippe. Kein Glockenturm, keine Kirche dort zu dieser Zeit. Also war der Zugang zu all diesen Kirchen und Klöstern ursprünglich vom Fluss aus. Sie waren in Stein gehauen.
Hinter uns in der Felswand hat ein Mönch sein Zuhause. Er ist der letzte Mönch, der hier in der Region Orhei in einem Felsenkloster lebt. Die Einrichtung in diesem Kloster, das mehr einer Höhle mit Balkontür und Fenstern gleicht, pompöse Bilder an den Steinwänden, ein großer Holzaltar und eine ganz kleine, schmucklose Schlafnische für den Mönch. Auf einem Brett liegt nur eine Decke. Ephemer selbst ist auch eine Erscheinung. In schwarz gekleidet, mit einem wallenden weißen Bart. Hier in diesem Felsenkloster, mitten in Moldau, was macht er da den ganzen Tag?
Wir fragen das nicht. Wir leben von Tag zu Tag. Das ist, was Christen sagen. Lebe heute und denke nicht an morgen. Denk zuallererst an Gott und er wird an dich denken. Es ist genug, dass wir heute leben. Lasst uns diese Philosophie haben.
Früher hat er stets davon geträumt, Millionen zu machen. Doch es habe nie geklappt. In der Sowjetzeit stand er als Comedian auf Bühnen. Mit 56 ist er dann hier in das Felsenkloster eingezogen. Er war auf der Suche nach Gerechtigkeit, so sagt er. Das Kloster war bis dahin unbewohnt. Es gibt noch zwei andere Felsenklöster hier in der Region. Um überhaupt in dieses alte Felsenkloster zu kommen, gehen wir durch eine alte Tür. Sind wir eine Steintreppe, ja mehr hinabgestolpert in der Dunkelheit als gegangen. Für Mönch Ephemer ist jeder Tagesablauf gleich, Tag für Tag.
Heute Morgen kam ich vom Gottesdienst und danach werde ich einige Gebete lesen und wiederholen. In der Zwischenzeit beantworte ich Fragen von Leuten wie Ihnen. Manchmal lege ich einfach meinen Kopf auf diesen Tisch, schlafe und mache ein Nickerchen. So sieht mein Leben aus. Ich bin verantwortlich für diese Kirche, also muss ich immer ein Auge auf jeden Besucher haben. Ja, so sieht mein Leben aus. Ich bin immer beschäftigt. Ich bin immer beschäftigt. Mir ist nicht langweilig. Hier gibt es keine Langeweile.
Angela zeigt auf eine schmale Treppe. Sie führt uns zu den Zellen, in denen die Mönche früher geschlafen haben. Kaum Tageslicht. In den hellen Stein haben Menschen vor vielen Jahrhunderten ganz kleine und niedrige Räume gehauen.
It was made in
Sie wurden im 14. Jahrhundert gemacht. Manche Klöster im Felsen sind natürlich. Andere Klöster sind von Menschen gemacht, nach deren Bedürfnissen.
Der Fluss umrundet das Gebirge, mit den Felsenklöstern sozusagen, kommt auf der anderen Seite am alten Dorf Orhei vorbei. Im Dorf am Fluss stehen noch viele einstöckige Häuser mit Gemüsebeeten, Fensterläden. Die Straßen haben Schlaglöcher. Hier im alten Orhei scheint die Zeit stillzustehen. Und genau das macht eigentlich den Reiz von Orhei und der Region hier aus.
Valentin, die Republik Moldau, haben wir jetzt schon kennengelernt, ist ein kleines Land. Nach einer Woche weiterreisen oder kann man da ruhig noch länger unterwegs sein?
Also wir sind nach einer Woche weitergefahren oder nach einer knappen Woche und ich hatte das Gefühl, ich habe was vom Land gesehen, aber längst nicht alles. Woran Moldau auf jeden Fall noch arbeiten könnte, ist seine touristische Infrastruktur. Ausgeschilderte Wanderwege haben wir selten gesehen, aber ich glaube, das ist was, was sich auf jeden Fall noch verändern wird und auch muss. Die Menschen in Moldau, die mögen sie jedenfalls sehr gerne, wenn man ihr Land bereist und wenn man sich auch für ihr Land interessiert und sind dann auch sehr, sehr offen. Und ist eine Woche genug? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Du könntest überall wochenlang sein. Und gerade Chișinău hat auch so viel versteckte Ecken, die man erst finden muss. Und das trifft eigentlich aufs ganze Land zu, dass es so viele schöne Ecken gibt, wo man eigentlich stundenlang verweilen könnte.
Mit Valentin Beige haben wir Moldau kennengelernt und gelernt, dass da was zu entdecken gibt noch. Das ist schon mal ganz schön. Valentin, danke dir.
Sehr gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf, Christian Beseke und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.